Heimat für die Seele. Das wäre so das Thema für heute. Heimat für die Seele. Im Psalm 84 finden wir einen Menschen, der sich danach sehnt, in Gottes Gegenwart zu leben und bei ihm Heimat zu finden. Wir begegnen da einem Menschen, der sagt, so wie ein Vogel im Nest, so möchte ich gerne bei Gott geborgen sein. So möchte ich gerne Zuflucht haben bei Gott. Wir brauchen einen Zufluchtsort für unser Herz, für unsere Not und Sorgen, für unsere Ärgernisse und Verletzungen, für unsere ungestillte Sehnsucht und auch für unsere Schuld, für unser Denken und unser Fühlen. Wir brauchen eine Heimat für die Seele. Blaise Pascal hat gesagt, jeder Mensch hat ein Loch in seinem Herzen, in das nur Gott hineinpasst. Heute möchten wir uns mit dieser Heimat beschäftigen. Und jetzt singen wir diesen Psalm, den hat Christoph Zehntner vertont. Und in der Bibel steht ja, dass dieser Psalm von den Korachitern ist und dass er auf beschwingte Weise zu singen sei. Das wollen wir jetzt tun. Ganz ehrlich, wenn ich am Abend müde von der Arbeit komme, dann genieße ich es, in unsere Wohnung zu kommen, zum Abschalten, zum Ausruhen. Und dann brauche ich einen Ort, an dem ich wahrgenommen werde, mit allem, was mich vom Tag noch beschäftigt, was ich mitbringe. Und es tut gut, wenn jemand da ist, der mir zuhört, der mitfühlt, der auffängt, tröstet und ernst nimmt. Es tut gut, einen Ort zu haben, an dem ich mein Herz ausschütten kann, loslassen kann, wo ich ich sein kann, ohne Fassade und Alltagsrolle, wo ich sein kann, wie ich bin. Das ist zu Hause. Und ganz ehrlich, mal klappt es in unserer Schwestern-WG damit ganz gut und manchmal auch nicht. Und ich stelle mir vor, dass es bei Ihnen zu Hause in der Familie vielleicht ganz ähnlich ist. Da kommt jeder mit anderen Bedürfnissen, müde und erschöpft, ausgelaugt von der Arbeit. Und jeder hat das Bedürfnis, angenommen, ernst genommen zu werden, dass er sein darf, wie er ist. Und es ist immer wieder spannend und herausfordernd, das im Alltag zu leben. Eben, manchmal gelingt es ganz gut und manchmal eben weniger gut. Und manchmal passiert es, was keiner will. Im schönsten Zuhause, im vertrautesten Bereich entstehen Spannungen, Unfriede und Zerrissenheit. Und dann ist die Familie plötzlich nicht mehr der Ort, wo alles gut ist und wo ich absolut verstanden werde, wo jemand ist, der mich auffängt mit meinem Frust, mit meinem Ärger, mit meiner inneren Zerrissenheit, mit meiner Widersprüchlichkeit. Und wenn ich frustriert bin, wenn ich aufgebracht bin, wenn ich auf Krawall gebürstet bin, dann ist es eine Zumutung für meine Schwestern, oder dann ist es eine Zumutung zu denken, sie müssten und könnten mich jetzt auffangen, aushalten mit meiner Unzufriedenheit, mit meiner Nörgelei und Besserwisserei. Ja, wie oft herrscht in unserem Zuhause eine Spannung, die kaum auszuhalten ist aus solchen Gründen? Wie oft ist da Unverständnis, Misstrauen, Ärger? Wie oft regiert Unfriede, Rechthaberei und Schuldzuweisungen? Keiner will das. Aber das ist die Wirklichkeit. Ich habe über den ersten Punkt geschrieben, Sehnsucht und Wirklichkeit. Wir tragen alle die Sehnsucht in unserem Herzen, verstanden zu werden, dieses Zuhause für unsere Seele zu haben. Aber wir haben eben alle das Loch in unserem Herzen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser Sehnsucht um und mit dieser Wirklichkeit, eben nicht verstanden zu werden, nicht das zu finden, was ich jetzt brauche, weil der andere mir das nicht geben kann, warum auch immer. Ich fand es ganz spannend nachzulesen in den Evangelien, dass die Jünger immer wieder mit Jesus über das Zuhause gesprochen haben. Es kommt so ein bisschen versteckt, aber ich habe jetzt mal alle Stellen so zusammengesucht, die mir begegnet sind. Andreas sagt bei der ersten Begegnung mit Jesus: Herr, zeig uns, wo du wohnst. Wo wohnst du? Und Jesus sagte: Komm und sieh. Und sie gingen mit ihm. Und was sahen sie? Sie erlebten mit, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kam, der ihm folgen wollte. Und Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben ihren Bau, ihre Gruben. Die Vögel haben ihre Nester. Aber ich habe keinen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Jesus war ständig unterwegs und er berief auch seine Jünger in dieses Unterwegssein. Lasst eure Boote zurück, komm und folgt mir nach. Verlass deine Boote, deine Netze, dein Zuhause und komm mit mir. Einer, der antwortete: Herr, ich will dir folgen, aber erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Dem sagte Jesus: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Jesus, ich will dir nachfolgen. Doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus erwiderte: Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, der ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Diese Antworten haben mich immer wieder beschäftigt in meinem Leben. Wie kann man das verstehen? Was meint Jesus damit? Als junger Mensch fand ich das als eine Zumutung, als eine Provokation. Und es kann irritieren. Weiß Jesus nicht, wie wir ticken? Wie wichtig für uns Menschen ein Zuhause ist? Weiß er denn nichts von unseren tiefsten Bedürfnissen nach Schutz und Geborgenheit, nach Sicherheit und Zugehörigkeit? Mutet er uns nicht zu viel zu? Und in Kapitel 10 bei Lukas und bei Matthäus, da verschärft Jesus diese Zumutungen noch und sagt: Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel, keine Vorratstasche mit. Da, wo man euren Friedensgruß annimmt, bleibt über Nacht und sonst zieht weiter. Und da in diesen Kapiteln sind noch sehr viel mehr andere Zumutungen. Ich empfand diese Worte oft wirklich als Zumutung. In der Zwischenzeit habe ich gelernt, dass diese Worte auch Entlastung sind. Ich bin lange genug mit Jesus unterwegs, um zu wissen, dass Jesus mich sehr gut versteht, dass er mich besser versteht als ich mich selber und dass er besser weiß, was mir gut tut, als ich es selber weiß. Er sieht viel tiefer. Und ich bin überzeugt, er kennt unsere Sehnsucht nach Heimat, unser Bedürfnis nach Rückzugort, nach Verstanden, aufgefangen und getröstet werden. Aber Jesus weiß auch, wie das Leben ist, dass wir nicht mehr im Paradies leben, sondern jenseits vom Paradies. Und obwohl wir es alle gut meinen und gut machen wollen, füreinander da sein wollen, uns lieb haben, sind wir doch Begrenzte. Begrenzt in unserer Kraft, in unserer Liebe, in unserer Geduld, begrenzt mit unseren Nerven, mit unserem Verständnis und unserer Empathie. Und wir sind auch alle ein Stück weit Enttäuschte. Enttäuscht von unserer Familie, von unserer Ursprungsfamilie, von unseren Eltern, Geschwistern und wem auch immer. Weil sie uns nicht jederzeit das bieten konnten, was wir brauchten. Und wir sind nicht nur enttäuscht, oftmals auch tief verletzt. Und diese Enttäuschungen und Verletzungen tragen wir alle in uns. Und auf diese Enttäuschungen und Verletzungen treffen diejenigen, die mit uns in unserem neuen Zuhause leben. Ganz unvermutet. Und dann wundert man sich oft, dass jetzt ein Konflikt entsteht. Ich habe doch nur ganz harmlos was gesagt. Und der andere ist jetzt total aus dem Häuschen. Der kommt total aus dem Konzept. Ist eingeschnappt, rennt davon oder was auch immer. Oder ich spüre plötzlich eine Spannung. Weil eben der andere auf was getroffen ist, was in meinem Leben zutiefst verborgen ist zwar, aber immer wieder angedockt wird. Es knallt dann, obwohl wir es nicht wollten. Ja, und Jesus weiß das alles. Und deswegen warnt er uns mit seiner Herausforderung und will uns sagen, wenn ihr zu viel von eurem Zuhause erwartet, dann überfordert ihr euch gegenseitig. Die, die mit euch zu Hause zusammen leben, die können euch dieses Loch in eurem Herzen, das nur Gott ausfüllen kann, eben nicht ausfüllen. Und wenn wir zu viel von unseren Familienmitgliedern erwarten, von der neuen Familie, die man dann gegründet hat, oder von den Kindern, die inzwischen erwachsen sind, dann von den Schwiegerkindern, von den Enkeln, dann überfordern wir die Familie. Und es tut weh und es frustriert, wenn man im Zuhause immer wieder von Neuem verletzt wird und nicht bekommt, was man zutiefst erwartet. Und dann beginnt ganz schnell eine Abwärtsspirale. Eine Abwärtsspirale der Enttäuschungen. Und dann wächst Unzufriedenheit, Bitterkeit, Neid, Unversöhnlichkeit, bis man es nicht mehr aushält und sein Zuhause vielleicht verlässt. Jesus mutet uns etwas zu, aber auch um uns zu entlasten. Er sagt, Achtung, lebt nicht mit den falschen Erwartungen und Hoffnungen. Seid nicht so blauäugig und naiv und erwarte von deinem Mitmenschen, von deinem Zuhause die absolute Sicherheit, die letzte Geborgenheit. Erwarte nicht, dass sie dich immer verstehen, dass sie dich auffangen, trösten, dass sie dir helfen, dass sie dich heilen könnten. Erwarte von deinem Zuhause nicht das Heil. So verstehe ich Jesu Worte. Wenn wir diese falschen Erwartungen in unserem Herzen tragen, dann bleiben wir immer wieder die Enttäuschten. Dann ist Enttäuschung vorprogrammiert. Unser Zuhause, und wenn es noch so schön ist, ist immer nur vorläufig. Auch das Zuhause, das Sie sich jetzt eingerichtet haben, mit viel gutem Willen, viel Schönes, viel, was man hinein investiert, aber es ist doch bruchstückhaft. Es ist nicht vollkommen und es kann auch nie vollkommen sein. Daher eine Entlastung, zu wissen, mein tiefstes Bedürfnis können meine Angehörigen nicht ausfüllen. Jesus will uns vor dieser Illusion bewahren, dass wir uns hier auf dieser Welt die heile Welt einrichten könnten, dass hier unser letztes Zuhause und unsere letzte Heimat sein könnte. Wir haben hier keine bleibende Stadt, das wissen wir, die zukünftige suchen wir. Aber müssen wir dann warten mit dem Verstandenwerden, bis wir in der Ewigkeit sind? Mein dritter Punkt, loslassen und annehmen. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, in das nur Gott hineinpasst. Bei ihm wird unsere Sehnsucht gestillt. Bei ihm können wir unser Herz ausschütten. Von ihm werden wir getröstet, berührt, geheilt. Das haben die Jünger gesehen. Wenn Jesus sagt, komm und sieh, wie das Leben geht, dann hat er ihnen gezeigt, dass seine Heimat kein Ort war. Meine Heimat ist eine Beziehung. Meine tiefste Heimat ist das Vaterherz. Jesus war immer unterwegs und in allem Unterwegssein hatte er eine Heimat im Vaterherzen Gottes. Komm und folge mir nach. Folge mir nach und binde dein Herz auch an Gottes Herz fest. Der Psalmbeter, der hatte etwas davon verstanden. Er wusste, ich brauche nichts so sehr als die Gegenwart Gottes. In ihr zu leben, in seiner Nähe zu sein, die, wenn er von den Altären und spricht, dann können wir nicht so viel damit anfangen. Aber er hatte das im Hinterkopf, dass Gott gesagt hat, oder dass Gott mit dem Volk Israel in dem Zelt gewohnt hat, in der Stiftshütte. Gott wohnte immer unter seinem Volk. Und Salomo hat ja deswegen den Tempel gebaut, damit wir Gottes Gegenwart unter uns sichtbar haben. Und diesen Tempel gibt es aber nicht mehr. Und durch Jesus haben wir am Vaterherzen dennoch eine Geborgenheit. Und es ist die tiefste Sehnsucht, wenn wir in Offenbarung 21 leben, dass Gott mitten unter uns wohnt, dass er in unserem Herzen wohnt. Also diese beiden Sehnsüchte, will ich es mal nennen, passen zusammen. Die Sehnsucht in unserem Herzen, dieses Loch, das durch niemand anders ausgefüllt werden kann, und die Sehnsucht Gottes. Wenn das zusammentrifft, dann entsteht Heil, Geborgenheit. Dann sind wir zu Hause. Das Zuhause für unsere Seele finden wir am Vaterherzen. Und dann erleben wir, was der Psalmbeter erlebt hat. Der Schluss von dem Psalm ist ja so, der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, aber zwischendurch kommt ja auch noch das dürre Tal. Das wird es immer auch bei uns zwischendurch geben. Es wird Zeiten geben, wo wir uns so geborgen und sicher fühlen wie ein Vogel im Nest am Herzen Gottes. Und dann wird es wieder Zeiten geben, wo wir ganz verscheucht und unsicher sind, wo wir durchs dürre Tal gehen, wo es dunkel ist. Und da dürfen wir wissen, er ist auch da. Im dürren Tal lässt er nämlich Quellen sprudeln. Und im finstern Tal ist er das Licht. Und er ist da mit seinem Stecken und Stab. Vertrauen wir doch darauf. Ich möchte zum Schluss noch erzählen, wie mir es persönlich damit gegangen ist oder was ich persönlich damit erlebt habe. Es gab eine Alltagssituation, die mich sehr verletzt hat. Jemand hat mich wirklich hässlich in der Öffentlichkeit beschuldigt und angegriffen. Und das saß, das tat weh. Natürlich bin ich in meine Schwestern-WG gegangen und habe gesagt, stell dich vor. Hab denen das alles erzählt und die haben natürlich aufmerksam zugehört und haben gesagt, das kann der doch nicht. Das hat gut getan, verstanden zu werden. Aber geheilt hat es nichts. Ich habe gebetet, aber ich habe gemerkt, das ist nicht gut. Ich möchte diesem Menschen möglichst nicht begegnen. Und die Gefahr bestand aber jeden Tag, ihm zu begegnen, irgendwo unverhofft auf unserem Hof. Und da habe ich gemerkt, solange ich diesem Menschen nicht begegnen möchte, ist es nicht gut in mir. Dann sind mir so Worte eingefallen wie aus dem Hebräerbrief. Komm zum Thron der Gnade und da wirst du rechtzeitige Hilfe empfangen. Oder schütte dein Herz aus vor dem Herrn. Oder kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Da gibt es ja so viele Aufforderungen in der Bibel. Aber man muss es halt tun, gell? Das tut nämlich die Bibel noch nicht und das tut Gott auch nicht. Diesen Schritt müssen wir tun. Und dann habe ich mir an einem Samstagmorgen, habe ich gedacht, jetzt muss ich dann einmal richtig mehr Zeit nehmen. Bin in Gottes Gegenwart mit diesen Verletzungen, mit all dem, was da mit dran hing. Und habe einfach nochmal mein Herz ausgeschüttet. Und Jesus gesagt, was immer noch weh tut und dass ich das unerhört finde. Und dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mein Herz ist allmählich ruhiger geworden. Ich habe Geborgenheit gespürt, so wie ein Vogel in seinem Nest, wo er weiß, die Katze kommt jetzt nicht um die Ecke. Und aus dieser geborgenen Position konnte ich noch mal über alles nachdenken, auch sachlich nachdenken, ohne dass es mich von Neuem verletzt hat. Und dann konnte ich das nochmal sortieren und dann habe ich plötzlich verstanden, oh, der andere hat einfach nur deinen wunden Punkt getroffen. Ja? Du hast diesen wunden Punkt schon lang in deinem Herzen, weil mein Bruder Gottfried, der 4 Jahre älter ist als ich, der hat diesen wunden Punkt auch ganz oft getroffen. Da habe ich einen Punkt, der dann ab und zu mal so anspringt, wenn da jemand genauso kommt, wie mein Bruder Gottfried früher kam. Mich nämlich klein macht, die kleine Schwester, die sowieso zu nichts taugt und so weiter. Und so bin ich mir vorgekommen in diesem Gespräch, in diesem Angriff, wo mir Fehler vorgeworfen wurde und ich habe gedacht, ich wollte es doch nur gut machen. Was habe ich denn falsch gemacht? Aber in diesem geborgenen Rahmen bei Gott, da konnte ich dann doch auf einmal auch erkennen, welche Fehler ich gemacht habe in dieser Sache. Wo ich da falsch reagiert habe. Was ich vorher noch gar nicht so erkennen konnte. Und da konnte ich auch zu meinen Fehlern stehen. Ohne zu sagen, ja, aber das war halt und so. Sondern da konnte ich sagen, ja, das stimmt. Das habe ich falsch gemacht. Da konnte ich um Vergebung bitten. Und dann war es plötzlich nicht mehr schwer, dem anderen zu vergeben. Denn ich merkte, hoppla, ich habe bei dem wahrscheinlich auch den wunden Punkt getroffen. Ich habe bei dem auch ins Schwarze getroffen. Und dann sind einfach zwei, die einen wunden Punkt getroffen haben, aneinander verletzt. Beide sind verletzt. Und als ich das so vor Jesus nochmal bewegt habe und ausgesprochen habe, da hat sich ganz viel geklärt in mir, dass ich verstehen konnte, was da passiert ist. Und das gab mir auch meine Würde und meinen Wert wieder zurück. Denn in dieser Verletzung hat der Mann mir meinen Wert genommen. Und das hat Jesus mir wieder zurückgegeben und hat gesagt, du, Dein Wert ist nicht davon abhängig, was dieser Mann über dich denkt. Deinen Wert hast du von mir. Du hast was verkehrt gemacht, das ist richtig, aber du darfst weitergehen. Und das hat mir so viel Ruhe und Frieden gegeben und ich habe gemerkt, da wurde etwas heil in mir. Etwas, was zerbrochen war, wurde wieder heil. Und das stärkte mich in meinem Selbstvertrauen. Denn wenn wir so den Wert verlieren, wenn andere Menschen durch Bemerkungen oder so unseren Wert nehmen, dann kommen wir in den Minderwert und dann schwindet das ganze Selbstvertrauen. Und dann stehen, mindestens geht es bei mir so, dann sind sofort innere Ankläger da, die sagen, ja, genau, du hast und weißt noch damals, war das auch und so. Und dann verliert man sein Selbstvertrauen, seinen Mut, seine Zuversicht. Und es wird immer schlimmer. Und dann habe ich das plötzlich kapiert. Genau das war passiert. Und Jesus hat das jetzt wieder heil gemacht. Es gelingt mir nicht immer, Konfliktsituationen so aufzuarbeiten. Aber es war so ein befreiendes Erlebnis, dass ich eine Sehnsucht gekriegt habe, meine Konflikte mehr auf diese Art und Weise zu bearbeiten. Am Vaterherzen Gottes. Suche Heimat an seinem Herzen und du findest Frieden, denn du hast ein Loch in deinem Herzen, das nur Gott ausfüllen kann. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Einladung, bei dir in deinem Vaterherzen zu Hause zu sein, zu dir zu kommen, jederzeit, mit allem, was unser Herz bewegt. Und ich möchte dich bitten, hilf uns, gib uns immer wieder den Mut, dass wir diesen Schritt wagen, dass wir diesen Schritt nicht umgehen wollen, indem wir mit anderen Menschen reden, sondern dass wir dein Herz suchen, den Platz an deinem Herzen und da zur Ruhe kommen, da beschenkt werden, da zum Frieden und zum Heil kommen. Geh du mit uns in die neue Woche. Danke, dass du die Situationen schon kennst, die vor uns liegen, dass du weißt, wo es Sekunden und Momente geben wird, wo ich in meinem Innersten getroffen sein werde. Und ich möchte dich bitten, hilf mir, dann zu dir zu kommen und bei dir wieder zu Hause zu sein. Amen.